Liebe Gemeinde, das Jahr hat schon wieder stürmisch begonnen in den ersten beiden Wochen. Wenn wir uns nicht in unsere Mauselöcher zurückziehen, sondern wenn wir mitbekommen, was um uns herum passiert, dann kann uns das nicht kalt lassen. Wir leben in einem Land, das uns noch viele Freiheiten und einen unverdienten Wohlstand ermöglicht. Und dafür sollten wir Gott jeden Tag danken. Wir leben aber auch in einem Land, in dem die Grundlagen, die zu dieser Freiheit beigetragen haben, zunehmend angegriffen und in Frage gestellt werden. Und zwar zum Teil von denen, die eigentlich geschworen haben, sie zu verteidigen. Über die Angriffe auf die klassische Schöpfungsordnung von Ehe und Familie haben wir hier ja schon oft gesprochen. Aber diese Tendenz zeigt sich auch in der immer lauteren Forderung nach interreligiöser Öffnung, gerade gegenüber dem Islam. Während die Väter des Grundgesetzes, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg unsere Verfassung auf den Weg brachten, ganz bewusst mit der Präambel, also dem Vorspruch gewissermaßen begonnen haben, Zitat, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Und da meinten sie mit Gott eindeutig den Gott der Bibel, Verantwortung vor Gott und den Menschen. Im Unterschied dazu werden wir jetzt etwa von der Bundeskanzlerin darauf eingestimmt, dass auch der Islam zu Deutschland gehöre. Und wohlgemerkt, sie hat nicht gesagt, die Moslems, die hier leben und sich in unsere Werteordnung integrieren, gehören zu Deutschland, sondern sie hat eindeutig vom Islam als solchem gesprochen und zu verstärkten interreligiösen Bemühungen ermuntert. Und dann konnten Sie gestern in Spiegel Online dieses sehr aussagekräftige Bild von der Kundgebung dieser Woche finden. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Maciek, bekannt für sein nicht gerade sehr zurückhaltendes Auftreten in öffentlichen Debatten, links untergehakt von Frau Merkel, rechts untergehakt von dem Bundespräsidenten Gauck. Und wenn Sie wissen, wie sparsam unsere Kanzlerin mit persönlichen Gesten umgehen, dann wissen Sie auch einzuschätzen, was es bedeutet, den Zentralrat der Muslime von den beiden höchsten Repräsentanten unseres Staates in dieser Weise öffentlich quasi in den Arm genommen zu sehen. So als würde der Koran nicht darauf zielen, die Religionsfreiheit zu zerstören. So als würde der Koran nicht darauf zielen, Allahs Herrschaft gegebenenfalls mit Gewalt auszubreiten. Was er deutlich sagt. Und wie viele unserer Glaubensgeschwister in islamischen Ländern müssen sich das zurzeit wirklich vorführen lassen, müssen das unter größten Gefahren für Leib und Leben und ihre Familien erdulden. Die offiziellen Sprecher der großen landeskirchlichen Institutionen scheinen diesen Kurs der Politik weitgehend zu unterstützen. Und es war gestern dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Professor Hans Papier, vorbehalten, im Hinblick auf das Merkel-Statement über den Islam daran zu erinnern, Zitat, dass die deutsche Staatsordnung, Rechtsordnung, Gesellschaftsordnung und Kultur nicht vom Islam geprägt worden seien, soweit der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts. In dieser aufgewühlten Situation ist die Gemeinde Jesu Christi mehr denn je gefragt, die Botschaft des lebendigen Gottes und seiner Wahrheit weiterzugeben. Und vielleicht sind auch manche unserer Zeitgenossen dadurch offener und fragender als in anderen Zeiten. Umso wichtiger für uns, dass wir uns unserer Grundlagen wirklich gewiss sind. Der Theologe Paul Schütz hat den berühmten Satz geprägt, es ist Sturmflut, die Fundamente werden sichtbar. Es ist Sturmflut, die Fundamente werden sichtbar. Vom Nahen der Sturmflut können wir ein wenig spüren. Kennen wir auch die Fundamente? Kennen wir sie gut? In dieser Zeit ist es ein großes Vorrecht, den Römerbrief studieren zu dürfen. Wohl in keinem anderen Buch der Bibel ist Gottes Information über den Zustand der Welt, über den Zustand des einzelnen Menschen, über die Aufgabe der Christen so systematisch dargestellt wie hier im Römerbrief. Und wenn wir in diesen Zeiten festen Stand behalten wollen, dann müssen wir diese Fundamente gründlich verstehen, wir müssen sie gründlich verinnerlichen, wir müssen sie immer wieder durchbuchstabieren, um selber Orientierung zu haben und sie auch anderen weiterzugeben. Und wir werden auch das Verhältnis der Religionen nur richtig einordnen können, wenn wir den Römerbrief und seine Botschaft verstanden haben. Und so freue ich mich nach der Weihnachtszeit und nach dem Jahreswechsel jetzt wieder zu unserer Reihe über den Römerbrief zurückzukehren mit Ihnen gemeinsam. Ende November hatten wir ja Kapitel 5 abgeschlossen und das war ein guter, sinnvoller Einschnitt, denn jetzt mit Kapitel 6 beginnt ein ganz neuer Absatz. Ich darf das nochmal kurz in Erinnerung rufen, habe Ihnen diese Gliederung auch auf dem Gottesdienstzettel noch einmal abgedruckt, damit Sie es mit nach Hause nehmen können. Also erster Teil 1,18 bis 3,20, alle Welt unter dem Zorn Gottes, unter der Sünde, der Mensch unter der Sünde. Dann zweiter Teil 3,21 bis 4,25, die Rettung durch das Kreuz Jesu Christi, wie Gott aus rebellierenden Geschöpfen gerettete Kinder macht, dadurch, dass er uns freispricht von unserer Schuld, dadurch, dass er uns gerecht erklärt, weil Christus stellvertretend für uns die Strafe am Kreuz getragen hat und alle, die an ihn glauben, nun nicht mehr verloren werden können. Und dann der nächste große Teil, Kapitel 5, 1 bis 21, die Vergewisserung. Es gibt Heilsgewissheit und das gilt heute und für alle Zukunft. Wenn wir nur die ersten beiden Verse von Römer 5 uns nochmal in Erinnerung rufen, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, also da Gott uns für gerecht, für frei von Schuld und Verdammnis erklärt hat, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir, also jetzt, den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und dann der Blick in die Zukunft und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Rundum-Sorglos-Paket, das Gott uns hier geschnürt hat. Also, soweit waren wir gekommen. Der Mensch unter dem Zorn Gottes, die Rettung durch das Kreuz Christi, Heilsgewissheit und Frieden mit Gott. Und wollte man für die Kapitel 1 bis 5 ein Motto finden, dann könnte dieses Motto lauten, der Triumph der Gnade. Der Triumph der Gnade, das ist die Botschaft des Römerbriefs. Und Gnade ist nicht ein trockenes theologisches Prinzip. Gnade, das ist nicht so ein theoretisches Konzept, das man in philosophischen Kategorien entfalten kann, sondern Gnade, Gottes Gnade ist handgreiflich. Gottes Gnade ist leibhaftig geworden, greifbar in der Person Jesu Christi. Und ich erinnere noch mal an das Zitat von Heinz-Horst Deichmann, dem bekannten Unternehmer, der wenige Monate vor seinem Tod sagte, als er zum letzten Mal auf der Jahrestagung seines Konzerns sprach und einen Rückblick auf sein Leben dort vornahm. Da schloss er diesen Rückblick mit dem Zitat eines Theologen. Kurz vor dessen Tod hatte der das auch gesagt. Und in diesem Zitat fand der Schuhkönig sein eigenes Leben und Streben zutreffend beschrieben. Es lautet so, das letzte Wort, das ich zu sagen habe, ist nicht ein Begriff wie Gnade, sondern es ist ein Name, Jesus Christus. Er ist die Gnade. Und er ist das Letzte, jenseits von Welt und Kirche und auch von Theologie. Dort ist auch der Antrieb zur Arbeit, zum Kampf, auch der Antrieb zur Gemeinschaft und zum Mitmenschen. Und dann schloss Deichmann mit den Worten, dort bei Jesus ist alles, was ich in meinem Leben in Schwachheit und Torheit probiert habe. Aber dort ist's. Dort ist's. Und so hätte Paulus das auch sagen können. Dort ist's, bei Jesus ist's. Der Triumph der Gnade ist der Triumph des Jesus Christus. Und wir wollen jetzt versuchen, die Brücke von Kapitel 5 zu Kapitel 6 zu schlagen und heute Morgen nicht mehr als diese 4,5 Verse miteinander studieren, die da vor Ihnen auf dem Zettel stehen. Und ich hoffe, dann haben wir einen guten Anschluss gefunden an die bisherigen Predigten über den Römerbrief und dann haben wir einen guten Grund gelegt für die kommenden Wochen. Überschrift dieser Predigt auch heute, der Triumph der Gnade. Und wir lesen Römer 5, 20b bis Römer 6, Vers 2. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche, durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Und dann fügt Paulus in Vers 4 noch hinzu, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? auch wir in einem neuen Leben wandeln. Herr Jesus Christus, und wir bitten dich nun, dass du uns dieses Wort wirklich ins Herz schreibst. Amen. Vers 21 ist im Grunde genommen eine große Zusammenfassung von Römer 1 bis 5. Die Gnade ist überströmend geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus. Und man kann diesen Vers zusammenfassen in einem einzigen Satz, und das ist auch unser erster Punkt heute Morgen. Erstens, der Triumph der Gnade schenkt dir das ewige Leben. Das ist unser erster Punkt. Der Triumph der Gnade schenkt dir das ewige Leben. Ich empfehle, dass Sie, um den Anschluss noch besser zu überblicken, sich in der kommenden Woche nochmal die Predigt vom 16.11.2014 anhören. Da ist der Hauptteil von Römer 5 noch ausführlicher erklärt über unsere Homepage beg-hannover.de. Und in Römer 5, da hatten wir gesehen, jeder Mensch lebt in einem dieser beiden Machtbereiche. Und wir hatten gesagt, das sind wie zwei Camps. Er lebt entweder im Camp Adam, das ist der erste Mensch, der alle in die Sünde hineingerissen hat, oder er lebt im Camp Christi, der für alle am Kreuz gestorben ist. Diese beiden Stränge entfaltet Römer 5. Im Camp Adam herrscht die Sünde, im Camp Christi herrscht die Gnade. Und 5,21 erinnert nochmal daran, wie Adam seine Leute in Ketten hält. Die Sünde herrscht im Tod, mithilfe des Todes. Die Sünde führt zur Verdammnis, führt zum Tod. Und dieser Tod macht Römer 5 deutlich, ist sowohl der geistliche Tod, abgeschnitten von Gott, ist der körperliche Tod, der daraus folgt, und ist der ewige Tod, das heißt die ewige Verdammnis in der Hölle. Das alles gehört im Römerbrief zum Begriff Tod. Geistlich, körperlich, ewig. Der mächtige Adam hatte uns in Ketten gelegt. Aber der übermächtige Christus, der hat die Ketten aufgesprengt, sagt Paulus. Und so wie Christus stärker ist als Adam, so ist die Gnade, also die geschenkte Vergebung, stärker als die Sünde und das ewige Leben stärker als der Tod. Christus stärker als Adam, die Gnade stärker als die Sünde, das ewige Leben stärker als der Tod. Was für eine Botschaft. Die Gnade herrscht zum ewigen Leben, sagt Paulus. Die Macht des Todes ist ausgehebelt. Und wie macht das die Gnade? Paulus sagt das hier, durch Gerechtigkeit. Und das meint hier durch die Rechtfertigung, die Gott schenkt. Dadurch, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt, indem er Sünde sühnt. Durch das Opfer des sündlosen Lebens, das er selber bringt in seinem eigenen Sohn Jesus Christus. Er gibt sein Leben für mich, so wie wir das auch im Abendmahl später noch einmal feiern und anbeten werden, Christus anbeten werden. Paulus betont, und das sehen wir hier ganz deutlich, den triumphalen Charakter dieses Ereignisses, die Überlegenheit Jesu. Stärker als Adam, stärker als die Sünde, stärker als der Tod. Und Paulus macht das in Römer 5 deutlich durch diesen Begriff überströmend, der dort mehrfach auftaucht. In Vers 15 tauchte der auf, wir hatten das gesehen. Die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, ist in überströmendem Maße zu den vielen gekommen. Und dann hatten wir es in Vers 17 wieder gesehen. Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade, den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, nämlich Christus. Und dann hier nochmal in unserem Vers 20, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Wissen Sie, das ist so schön. Jesu Gnade setzt sich nicht so mit Mühe und Not durch, so mit Ach und Krach, so ächzend, gewissermaßen auf dem Zug pfeifend, sondern überströmend. So ist Gott. Die Gnade ist haushoch überlegen. Und darum kann Paulus in Vers 11 in Römer 5 auch sagen, wir rühmen uns dessen. Das heißt, wir jubeln darüber, wir frohlocken, wir loben das, wir besingen das, wir posaunen das in die Welt hinein. Das kann uns nicht kalt lassen, das treibt uns zum Jubeln und zum Glück. Gottes, wir rühmen uns Gottes, sagt Paulus in 5,11, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Umfassend, ein umfassend sorglos Paket. Er hat für meine Vergangenheit bezahlt. Er macht mich in der Gegenwart geborgen. Und er hat meine Zukunft gesichert. die Zukunft, wir rühmen uns der Zukunft, die Gott uns schenken wird. Vergangenheit bezahlt, Gegenwart geborgen und Zukunft gesichert. Was will ich noch mehr? Was willst du noch mehr? Gottes Gnade schenkt das ewige Leben schon jetzt. Wir müssen es nur im Glauben ergreifen. Im Camp Adam, da sind wir von Natur aus, aber ins Camp Christi kommen wir nur dadurch, dass wir dieses unvorstellbar große Geschenk, diese überströmende Gnade und Vergebung, dieses Leben in prallster Fülle, dass wir das einfach empfangen, dass wir ihm unsere leeren Hände hinhalten und sagen, ich brauche dich und ich will dich und ich danke dir und ich nehme es und ich gehöre dir. Der Triumph der Gnade schenkt dir das ewige Leben und du kriegst es im Glauben geschenkt. So endet Kapitel 5. Und da macht Paulus einen großen Schritt. Und jetzt folgt der nächste wichtige große Punkt. Und das müssen wir sehr genau verstehen. Angesichts dieser Sicherheitsgarantie, die Gott uns gibt, angesichts dieser, wenn ich das so sagen darf, Gratis-Gnade, Christus hat sie viel gekostet, aber wir ergreifen sie im Glauben, kommt eine Frage hoch. Eine Frage, die wir schon aus Römer 3, Vers 8 kennen. Eine Frage, die dem Paulus bestimmt oft von jüdischer Seite gestellt wurde. Eine Frage, die aber auch logisch naheliegend ist. Und mit dieser Frage baut Paulus die Brücke von Kapitel 5 zu Kapitel 6. Sie steht am Anfang von Kapitel 6. Was wollen wir nun sagen? Dann zitiert Paulus diese Frage, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? So ähnlich hatte Paulus diesen Einwand schon in 3,8 zitiert, wo Leute gesagt haben, ja, wenn du das so behauptest, dann heißt das doch, lass uns Böses tun, damit Gutes dabei rauskomme. Je mehr wir sündigen, umso mehr kann Gott begnadigen, ist doch wunderbar. Und in der Tat besteht nicht die große Gefahr, wenn Gott so großzügig ist und wenn Gott seine Gnade jedem schenkt, der ihn darum bittet. Verleitet das uns nicht zur Nachlässigkeit? Lädt das nicht geradezu dazu ein, mit der Sünde zu spielen? Das Problem, das Paulus hier benennt, mit diesem Zitat in Römer 6, Vers 1, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde, also erst recht kräftig weitersündigen, damit Gott umso mehr vergeben kann, das wurde in der Kirchengeschichte mit dem Begriff Antinomismus bezeichnet. Das heißt so viel wie Gesetzlosigkeit, Laxheit, Lauheit, Libertinismus. Sein Problem gewesen in der Kirchengeschichte bis heute. Und immer wieder haben sich die Kritiker über die großzügige Gnade lustig gemacht. Sie kennen das Zitat des alten Spötters Voltaire, der über Gott gesagt hat, wie geht's Gott? Gott ist doch zufrieden. Pardonner c'est son métier. Vergeben ist sein Geschäft. Muss er doch. Pardonner c'est son métier. Und der Schriftsteller Winston Hughes Auden hat es so formuliert, diese Haltung. Er hat gesagt, ich liebe es, Unrecht zu tun. Gott liebt es, zu vergeben. Wahrlich, die Welt ist in einer bewundernswerten kosmischen Ordnung. Ist doch alles okay. Ich liebe zu sündigen, Gott liebt zu vergeben. Wenn Gott so gern vergibt, soll er sich doch freuen, dass ich so gern sündige. Alles okay. Das ist das Problem. Und leider haben das nicht nur die Spötter gehöhnt, sondern auch dort, wo man sich darauf berief, Gemeinde Jesu Christi zu sein, ist man dieser Versuchung immer wieder erlegen. Man hat die Gnade missbraucht zur Beruhigung des eigenen Gewissens, zur Beruhigung der eigenen Faulheit, zur Beruhigung der eigenen Trägheit. Und Sören Kierkegaard etwa hat über das volkskirchliche sogenannte Christentum seiner Zeit gesagt, er war ja Däne, er hat gesagt, das Christentum Kopenhagens ist eine Schundausgabe des Christentums. Er hätte es sicherlich auch so vom Christentum Hannovers oder Berlins sagen können. Und ist das nicht auch eine persönliche Versuchung für jeden von uns? Der Schritt von der Freude über die Gnade zum Missbrauch der Gnade ist oft kleiner, als wir denken. So beruhigen wir uns eben. Und Dietrich Bonhoeffer hat in diesem Zusammenhang dann von der billigen Gnade gesprochen. Wir berufen uns drauf, er hat ja vergeben, muss ich nicht so genau nehmen. Und darum ist diese Rückfrage von Vers 1 nicht völlig aus der Luft gegriffen. Die muss nicht nur von jemandem gestellt werden, der vor lauter Stolz die Gnade nicht als Geschenk empfangen kann, sondern die Frage kann auch gestellt werden aus Sorge um die Reinheit der Gläubigen und um die ethische Glaubwürdigkeit der Gemeinde. Und viele haben das Problem gesehen. Sie haben gesagt, wenn wir die Rettung als reines Geschenk verkündigen, dann verführen wir die Leute zu einem sündigen, selbst umkreisenden, egoistischen auf das eigene Bedürfnis fixierten Lebensstil. Und um dem Antinomismus, also um dieser Zügellosigkeit entgegenzuwirken, sind sie dann genau auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Und wo gelandet? Sie ahnen es. Beim Nomismus. Also sie haben gegen den Antinomismus den Nomismus gestellt, gegen die Zügellosigkeit die Gesetzlichkeit, die Werkgerechtigkeit, um diese Laxheit gerade zu vermeiden. Sie haben gesagt, oh, du kannst nur ein richtiger Christ sein, wenn du wenigstens diese und diese und diese äußeren Bedingungen erfüllst und dich so und so kleidest und das machst. Das war die Gegenbewegung zum Antinomismus. Und das ist übrigens bis heute ein gewichtiger Punkt in der Auseinandersetzung mit dem römisch-katholischen System. Die römisch-katholische Kirche stößt sich heute wie zu Luthers Zeiten genauso an dem reformatorischen Allein. Allein Jesus, allein die Gnade, allein sein Geschenk, allein der Glaube, allein Christus. Nein, 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 das geht nicht, sagen die römischen Dokumente. Der Mensch muss schon mitwirken, sonst kann er nicht gerettet werden. Und Paulus beweist, dass er diese Frage ernst nimmt. Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Und das ganze sechste Kapitel wird er sich jetzt mit dieser Frage auseinandersetzen. Man kann sie auch so zusammenfassen. Was wird aus dem praktischen Leben, wenn die Rettung geschenkt ist? Was wird aus deinem praktischen Leben, wenn du weißt, dass dir die Rettung geschenkt ist? Das ist die Frage. Und so ernst Paulus die Frage nimmt, so entschlossen weist er die dahinterstehende Unterstellung zurück. Sollen wir dann in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll wäre? Und Paulus sagt, das sei ferne. Und das sei ferne, dahinter steht die stärkste griechische Verneinung, die man sich denken kann. Megenoito. Megenoito. Das heißt, auf keinen Fall, um alles in der Welt, nur das nicht. Megenoito, das kann nicht sein. So ernst er die Frage nimmt, so entschlossen weist er diese Unterstellung zurück. Nein, nein, nein. Es kann nicht sein, dass die Gnade das Sündigen sozusagen fördert. Es kann nicht sein, dass einer Gottes Kind geworden ist und dann unbeschwert weiter sündigt, als sei das Selbstverständlichste von der Welt. Wenn du dich zu Jesus bekehrst, dann bekehrst du dich auch zu Jesus als deinem König, als deinem Retter und als deinem König. Und dann kann es nicht sein, dass du einen neuen König bekommen hast, aber dein Leben nicht die geringste Veränderung zeigt. Das kann nicht sein, dass einer zu Jesus kommt und einfach so weiterlebt. Und Paulus geht dann dieser Frage nach, was folgt eigentlich aus unserem neuen Status als Gotteskinder? Wir sind ja jetzt Himmelsbürger, wenn wir unsere Sünde vergeben bekommen haben, wenn wir gerecht gesprochen worden sind, sind wir versöhnt mit Gott, wir sind seine Kinder, wir wissen, unsere Zukunft wird im Himmel sein. Was bedeutet das für unser praktisches Leben hier auf dieser Erde? Und die Antwort wird uns in den nächsten Predigten beschäftigen, das ganze Kapitel 6, aber heute möchte ich Ihnen schon mal die Kernthese vorstellen, die hier in Vers 2 steht, damit Sie das wenigstens schon mit nach Hause nehmen können. Und Paulus Kernthese ist diese, er sagt, Leute, unterschätzt doch die Gnade nicht. Unterschätzt doch die Gnade nicht. Der Triumph der Gnade ist viel größer, viel folgenreicher, viel umfassender. Der Triumph der Gnade ist viel nachhaltiger, als ihr das für möglich haltet. Die Gnade schenkt dir nicht nur ewiges Leben, sondern neues Leben. Die Gnade bereinigt nicht nur deine Vergangenheit, sie sichert nicht nur deine Zukunft, sondern Jesus drückt auch deiner Gegenwart seinen Stempel auf. Das gehört auch zum Triumph der Gnade. Die Gnade prägt nicht nur deinen Sonntag, sondern auch deine Woche. Die Gnade bringt dir nicht nur einen neuen Status, eine neue Stellung, sondern auch einen neuen Lebensstil. Das ist die Kernthese von Vers 2. Und damit haben wir unsere Gliederung für heute schon vollständig. Sie können also einmal aufatmen. Punkt 1 lautete, der Triumph der Gnade schenkt dir das ewige Leben. Und Punkt 2 lautet, der Triumph der Gnade schenkt dir ein neues Leben. Das ist Punkt 2. Der Triumph der Gnade schenkt dir das ewige Leben, Punkt 1. Der Triumph der Gnade schenkt dir ein neues Leben, Punkt 2. Das ewige Leben, Römer 1 bis 5. Das neue Leben, Römer 6. Das ewige Leben, die Rechtfertigung. Das neue Leben, die Heiligung. Und hier sehen wir, wie Rechtfertigung und Heiligung zusammengehören. Die Heiligung ist eine Konsequenz der Rechtfertigung. Und jetzt beschreibt Paulus, was das bedeutet, dieses neue Leben, das Jesus dem schenkt, der zu ihm gehört. Er beschreibt es sehr präzise. Er sagt in Vers 2, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Man könnte auch etwas frei übersetzen, noch länger in ihr leben. Und dann betont er in Vers 4 nochmal, dass wir in einem neuen Leben wandeln. Und wir werden erinnert an das, was Paulus schon in 2. Korinther 5, Vers 17 gesagt hat. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir wandeln in einem neuen Leben. Wandelst du in einem neuen Leben? Und in den späteren Versen von Römer 6 wird Paulus dann noch ausführlicher beschreiben, wie dieses neue Leben aussieht. Zum Beispiel Vers 18, da wird er sagen, ihr seid frei geworden von der Sünde. Aber hier vorne in Vers 2, da liegt Paulus das Fundament. Und das müssen wir heute verstehen, dann haben wir für heute unsere Arbeit getan. Hier in Vers 2 zeigt Paulus, warum das gar nicht anders sein kann, wenn einer echt Christ geworden ist. Dass er neues Leben hat. Warum? Hier steht, wir müssen im Grunde um diesen Satz verstehen. Hier steht ein eindeutiges Verb. Wir sind der Sünde gestorben. Da steht im Griechischen die Verbform aorist. Das heißt, die Zeitform aorist. Das heißt, es ist ein Ereignis in der Vergangenheit. Wir sind der Sünde gestorben. Da wurde eine Tatsache geschaffen. Das steht im Indikativ, nicht im Konjunktiv. Nicht wir sollten der Sünde gestorben sein, nicht wir könnten hier gestorben sein. Wir sind der Sünde gestorben. Was heißt das? Einige haben das missverstanden, der Sünde gestorben. Die dachten so, ja, das heißt, wir sind gar nicht mehr anfällig für die Sünde. Wenn wir Christ geworden sind, dann kratzt uns die Sünde gar nicht mehr. So haben die das interpretiert, der Sünde gestorben. Dann haben wir keine Versuchung mehr. Bevor ich Christ wurde, war ich vielleicht aufbrausend. Und wenn ich der Sünde gestorben bin, dann bin ich wie ein Lämmlein in meinen persönlichen Kontakten. Vorher war ich ein fauler Hund und jetzt bin ich der fleißigste, einsatzbereiteste in der ganzen Familie. Der Sünde gestorben, so haben sie gesagt, das bedeutet unsere bösen Regungen, die uns zum Sündigen verleitet haben, so einfach abgestorben, ja. Kann sich vorstellen, mit einem bissigen Hund und der liegt jetzt nur noch friedlich schnurrend in der Ecke. Gehen Sie mal an einen bissigen Hund ran und treten ihn, dann werden Sie sehen, wie der aufspringt. Oder Sie haben gesagt, der Sünde gestorben, das bedeutet, ich bin jetzt gar nicht mehr sensibel für die Sünde. Ja, das tangiert mich gar nicht mehr, das reizt mich gar nicht mehr. So vielleicht wie jemand, der eine Fruktoseallergie hatte und plötzlich kann er alles essen. Der Sünde gestorben, plötzlich ist die Allergie weg. Ja, die Versuchlichkeit für die Sünde wie eine Allergie, die sich plötzlich verflüchtigt, weil ich zu Jesus gehöre und der Sünde gestorben bin. Oh Leute, wenn Paulus das gemeint hätte, dann hätte er nicht in späteren Versen hier von Römer 6 solche Ermahnungen folgen lassen wie diese. Mal zwei Beispiele gefällig. Vers 12, da sagt er denselben Leuten, denen er das schreibt, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe. Wenn das alles weg wäre, die ganze Versuchlichkeit, dann hätte er das nicht schreiben müssen. Und in Vers 13 wird er schreiben, auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit. Wenn das alles weg gewesen wäre, dann wäre das völlig überflüssig. Wenn ein Christ keine Versuchung mehr hätte zum Sündigen, keine Anreize mehr in seinen Trieben, in seinem Fleisch, in seinem Stolz, in seiner Eitelkeit. Und im Übrigen, wenn Paulus das so gemeint hätte, dann hätte er auch nicht in Kapitel 7 von seinen eigenen Versuchungen als Christ berichtet. Da werden wir noch hinkommen. Nein, nein. Wir müssen genauer hinsehen. Was heißt der Sünde gestorben? Das ist offensichtlich ein Bild, eine Metapher. Und das bedeutet, wir sind der Sünde gestorben. Das heißt, wir wurden radikal von der Sünde getrennt. Das ist gemeint. Wir wurden radikal von der Sünde getrennt. Und zwar in doppelter Weise sind wir der Sünde gestorben. Wir wurden einmal radikal getrennt von der Schuld und der Strafe unserer Sünde. Damit haben wir nichts mehr zu tun. Das hat Christus für uns getragen. Das ist die Rechtfertigung, das ist Römer 3 bis 5. Aber dann wurden wir radikal von der Sünde getrennt, auch noch in einer zweiten Weise. Und auf die kommt Paulus hier in Kapitel 6 besonders an. Wir wurden auch radikal von der Sünde getrennt, indem wir getrennt wurden von der Macht der Sünde, von der Tyrannei der Sünde, von der Herrschaft der Sünde in unserem Leben. Auch davon wurden wir getrennt. Und das macht der nähere Zusammenhang deutlich. Vers 6. Da sagt Paulus, wir dienen der Sünde nicht mehr. Und dieses Dienen, das steht ein Begriff, wir dienen ihr nicht mehr als Sklaven. Und in Vers 14 sagt er, die Sünde wird nicht mehr die Herrschaft über euch haben. Sie wird nicht mehr über euch herrschen. Das ist es. Wir sind der Sünde gestorben. Das heißt, wir sind, ja, der Schuld und der Strafe der Sünde gestorben, aber das heißt auch, wir sind radikal getrennt von der Macht der Sünde, der Tyrannei der Sünde, der Herrschaft der Sünde. Das meint er hier. Vorher waren wir unter der Knute der Sünde. ohne Jesus. Die Sünde hatte uns versklavt. Die Sünde hat unser Denken vergiftet. Die Sünde hat uns vor sich hergetrieben. Ob wir es gemerkt haben oder nicht. Die Sünde hat unseren Egoismus gefüttert. Die Sünde hat unsere Eitelkeit geschmeichelt. Die Sünde hat uns am Nasenring durch die Arena des Lebens geführt. Wir waren unter der Herrschaft, in der Sphäre, in der Machtsphäre der Sünde festgekettet. Im Machtbereich der Sünde. Aber dann kam Jesus. Und Jesus hat die Macht der Sünde gebrochen. Am Kreuz von Golgatha und durch die Auferstehung. Er hat die Macht der Sünde gebrochen. Er hat die Ketten zerrissen. Und dann hat er uns rausgeholt. Er hat uns rausgeholt aus dem Camp Adam und hat uns rübergeholt ins Camp Christi. Und dadurch, sagt Paulus, sind wir der Sünde gestorben. Radikal. Radikal von ihr getrennt. Nicht mehr unter ihrer Knute. Und auch das konnten wir in Kapitel 5 ja schon sehen. Das Hauptproblem sind ja nicht die einzelnen Tatsünden. Also, dass ich lüge, dass ich was Gemeines sage, dass ich mir blöde Filme anschaue, dass ich Ehebruch begehe, was auch immer. Das ist schlimm und das ist traurig, aber das ist nicht das Hauptproblem, sondern das Schlimmste ist die Sünde selbst. Paulus hat die Sünde in Römer 5 am Ende in der Einzahl beschrieben, als eine Macht. Und solange wir in Adams Camp gelebt haben, waren wir dieser Macht total ausgeliefert. Aber das ist jetzt vorbei. Solange wir in Adams Camp gelebt haben, war die Sünde unser Element, war das, was das Wasser für den Fisch ist, für uns die Sünde. Die Sünde war unser Element, die Sünde war unser Lebensstil. Wir haben uns vor Christus, bevor wir zu ihm kamen, in der Sünde gesuhlt, bewusst oder unbewusst. Die Sünde war der Normalfall. Die Sünde war das Selbstverständliche. Die Sünde war unser Leben, unser Lebensstil. Und zwar nicht nur durch das, was wir getan, gesagt, gedacht haben, sondern auch durch das, was wir nicht getan, nicht gesagt, nicht gedacht haben. Das ist ja auch Sünde. Nicht nur, dass wir Gott geflucht haben vielleicht oder geschwiegen, wenn über ihn gelästert wurde, sondern wir haben ihn selbst nicht geehrt, selbst nicht die Bibel gelesen, selbst seine Wahrheit links liegen gelassen und dadurch verachtet und selbst nicht zu seiner Gemeinde gehalten, ihm selbst nicht gedient. Alles ganz selbstverständlich. Wir haben es nicht getan. Und das ist genauso Sünde wie das, was wir getan haben vor Gott. Aber jetzt sagt Paulus, sind wir der Sünde gestorben. Das heißt jetzt, und das ist wichtig, jetzt haben wir ein völlig anderes Verhältnis zur Sünde bekommen. Sowohl zur aktiven Sünde als auch zur passiven. Sowohl zu dem, was wir tun, als auch zu dem, was wir lassen. Als Naaman sich bekehrte, dieser syrische General, da wurde es ihm plötzlich zum Problem, dass er seinen syrischen König Ben-Hadad in dessen Götzentempel begleiten musste. Das war vorher für ihn kein Problem. Aber jetzt hat er ein neues Verhältnis zu der Sünde gewonnen. Jetzt wurde es für ihn ein Problem. Als Manasse, der gottlose König, sich bekehrte, da packte ihn ein Schrecken über Verfehlungen, die er vorher 50 Jahre lang locker durchgezogen und vorangetrieben hatte, ohne dass ihn das wahrscheinlich eine schlaflose Nacht gekostet hatte. Mehr als 50 Jahre lang hat er sein Volk in schlimmste Abhängigkeiten und Götzendienst verstrickt. Und dann ist er der Sünde gestorben und plötzlich hat es ihn elektrisiert, plötzlich wurde es ihm zum Problem. Warum? Weil sein Verhältnis zur Sünde sich geändert hatte. Und dann hat er alles versucht, in den letzten paar Jährchen seines Lebens noch zu retten, was zu retten war, den Götzendienst auszurotten, soweit es möglich war. Es ist in den Apokryphen ein bewegendes Gebet von Manasse berichtet. Und es spricht einiges dafür, dass dieses Gebet durchaus authentisch sein kann. Es steht nicht in der Bibel, in den Apokryphen, aber es ist interessant zu lesen, wo man sieht, wie er erschrickt über seine Sünde. Er hat plötzlich ein anderes Verhältnis zur Sünde bekommen. Er ist der Sünde gestorben. Oder denken Sie an Nikodemus. Als der sich bekehrte, da merkte er plötzlich, dass er sich seinen bisherigen Kollegen widersetzen musste. Und da hat er plötzlich Jesus gegen das ganze Establishment der führenden Theologen verteidigt und am Ende Kopf und Kragen für Jesus riskiert, um ihn würdevoll zu beerdigen. Er hat ihn verkündigt unter den Menschen und eine jüdische Tradition besagt, dass er dafür umgebracht wurde. Es hat sich alles geändert. Warum? Weil sich sein Verhältnis zur Sünde geändert hatte. der Sünde gestorben, dann hast du ein anderes Verhältnis zur Sünde, dann willst du nicht mehr sündigen. Und dann sehnst du dich danach, vor der Sünde bewahrt zu werden, beziehungsweise du sehnst dich danach, von der Sünde gereinigt zu werden. Und in dem Sinne meint Johannes das in 1. Johannes 3, Vers 9, wo er schreibt, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Damit meint er nicht, dass der sündlos ist. Aber damit meint er, dass der ein anderes Verhältnis zur Sünde hat, dass er nicht mehr sündigen will. Und dass er sich davor sehnt, von Gott immer wieder gereinigt zu werden. Nicht, dass wir schon sündlos werden, aber jetzt macht es uns etwas aus, weil wir ein anderes Verhältnis zur Sünde und zum Sündigen haben als vorher. Warum? Weil es plötzlich zu einer Sache zwischen uns und unserem Herrn geworden ist. Weil wir wissen, dass unsere Sünde Jesus betrübt. Das ist jetzt das Problem. Und genau diese revolutionäre Veränderung in unserem Verhältnis zur Sünde meint Paulus, wenn er diese rhetorische Frage stellt. Rhetorische Frage, da liegt die Antwort klar auf der Hand. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben oder noch in ihr leben wollen? Das ist gemeint. Es kann nicht sein, dass du zu Jesus gehörst und dass die Sünde dein Meister ist. Es kann nicht sein, dass du dich häuslich und genüsslich in deiner Sünde einrichtest. Es kann nicht sein, dass die Sünde deinen Lebensstil dominiert. Es kann nicht sein, dass du dauerhaft sündigst und dabei ein gutes Gewissen haben kannst. Es kann nicht sein. Wie soll das gehen, wenn mein Leben jetzt an Christus hängt? Oder wie Paulus das an einer anderen Stelle, die genau dazugehört, gesagt hat in Galater 2, Vers 20, da hat er gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, ich bin der Sünde gestorben. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin der Sünde gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wir werden das nächsten Sonntag noch genauer sehen, wie diese Verbindung zwischen Jesus und uns aussieht. Aber Paulus sagt, ich bin mit ihm gekreuzigt. Nun lebe ich im Grunde genommen nicht mehr, sondern er lebt in mir. Das ist die neue Wirklichkeit meines Lebens. Wie kann ich mich da in der Sünde häuslich einrichten? Wie kann mir das egal sein, was in meinem Leben praktisch läuft, von Montag bis Samstag? Das kann nicht sein, weil du jetzt untrennbar mit Christus verbunden bist. Und darum weißt du, von jetzt an hat jede Sünde, die du tust, denkst, sagst, unterlässt, auch etwas mit ihm zu tun. Ich hörte neulich von einem jungen Mann, der hatte wirklich so ziemlich alles mitgenommen, was es im Leben mitzunehmen gab. So Sex und Drugs und Alkohol, Drogen, alles Mögliche. Und vorher war das für ihn überhaupt kein Problem, etwa mit einem Mädel zu schlafen. Mal so für eine Nacht, solange es beide wollen, tut doch keinem weh. Wenn es beide wollen, sich beide daran freuen, was soll daran schlecht sein? Aber in dem Moment, wo er zu Jesus kam, wo er Christ wurde, da merkte er plötzlich, was ich hier mit diesem Menschen tue, mit diesem Mädel, das muss ich auch von meinem Herrn verantworten. Und plötzlich bekam er ein völlig anderes Verhältnis zu seiner Sünde. Paulus würde sagen, da wurde die Sünde sündig. Da hat er es verstanden. Und da hat sich sein Verhältnis zur Sünde geändert. Und heute ist das ganze Trachten dieses jungen Menschen, dieses jungen Mannes, darauf ausgerichtet, Jesus zu dienen. Der Sünde gestorben. Das meint dieser Vers 2. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Das hat praktische Auswirkungen. Wir haben das vorhin gelesen, gehört von Bruder Apel, das vierfache Ackerfeld, wo Jesus über die Leute sagt, die ihm gehören, die sein Wort aufnehmen, dass sie Frucht bringen in standhaften Ausharren. Das heißt, da tut sich was in ihrem Leben, da ändert sich was in ihrem Leben. Und wohlgemerkt, der Sünde gestorben, das bedeutet nicht, dass wir hier auf dieser Erde schon sündlos werden. Dieser Vorbehalt bleibt immer, das macht die Bibel deutlich. Und deswegen kommen ja auch, wir werden das noch sehen in Vers 12 und 13, die Ermahnungen, passt auf, sündigt nicht. Und deswegen schreibt ja auch der Kollege von Paulus, Johannes im ersten Johannesbrief, was wir immer beim Abendmahl zitieren, wenn wir behaupten, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht uns. Das schreibt der Christen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Wir brauchen Vergebung. Und John Wesley, hochinteressant, bin ich erst drauf gestoßen beim Studium zu dieser Predigt, hat eine Predigt mit dem Thema gehalten on the repentance of believers, über die Buße der Gläubigen. Und in dieser Predigt on the repentance of believers macht Wesley deutlich, auch im Leben eines Christen kann es Situationen geben, wo er in einer Weise lebt, die der neuen Wirklichkeit widerspricht, die Jesus ihm geschenkt hat. Wo wir als Christen im Grunde genommen ein lebendiger Widerspruch in uns selbst sind. Aber, sagt Wesley zu Recht, auch wenn die Sünde noch da ist in unserem Leben, sie kann nicht mehr herrschen. Weil ja Christus jetzt herrscht in unserem Leben und er sich die Herrschaft nicht teilt. Er ist dein König. Und deswegen führt der Herr uns immer wieder in die Buße der Gläubigen, in die Repentance of Believers. So wie der Herr uns ja auch im Vater Unser nicht nur um das tägliche Brot zu bitten lehrt, sondern auch um die Vergebung unserer Schuld. Und wisst ihr, unsere Glaubensväter, die haben das Verhältnis der Christen zu ihrer Sünde gern mit der spontanen Reaktion des Auges verglichen. Die haben gesagt, wir können nicht verhindern, dass Schmutz ins Auge kommt. Wir können nicht verhindern, dass uns ein Insekt ins Auge reinfliegt. Aber wenn das passiert, dann reagiert das Auge. Was macht es? Es wehrt sich. Es tränt. Es tränt so lange, bis der Fremdkörper wieder raus ist. Und das ist die Reaktion der Christen auf die Sünde. Wir können nicht immer verhindern, dass Schmutz in unser Leben hineinkommt. Und das ist Schuld. Aber wenn es passiert, weil wir der Sünde gestorben sind, dann tränt das Auge. Und genau das meint Vers 2. Und das hat alles zu tun mit dem Triumph der Gnade. Ihr Lieben, dieselbe Gnade, die uns das ewige Leben garantiert, schenkt uns schon jetzt ein neues Leben. Und es ist, Gott sei es gedankt, eben nicht so, wie mal jemand ironisch formuliert hat, Rechtfertigung aus Glauben und Heiligung aus Krampf. So kommt einem das manchmal vor. Ja, Rechtfertigung ergreifen wir im Glauben und die Heiligung ist dann nur eine schwere Anstrengung und ein Krampf. Und wir müssen uns selber ständig in die Tasche lügen, weil wir sonst mit den Ergebnissen unserer Heiligungsanstrengung gar nicht leben können. Nein, der Triumph der Gnade. Es ist ein und dieselbe Gnade, es ist ein und derselbe Triumph. Jesus macht das in unserem Leben. Und das wird hier an dieser Brücke von 5 zu 6, Römer 5 zu Römer 6 so schön deutlich. Das neue Leben fließt gewissermaßen überströmend aus dem ewigen Leben heraus. Wenn du ewiges Leben hast, hast du neues Leben. Jetzt. Auch wenn dieses neue Leben immer noch überschattet ist von Sünde, die uns an unser altes Leben erinnert. Und daraus folgt im Endergebnis, wenn du das ewige Leben hast, dann hast du auch ein neues Leben. Egal wie gebrochen dir dieses neue Leben auch erscheinen mag. Aber wenn du das ewige Leben hast, dann hast du auch ein neues Leben. Und Gray Barnhouse, der Neutestamentler, hat es einmal so ausgedrückt. Er hat gesagt, die Heiligkeit beginnt, wo die Rechtfertigung zum Ziel gekommen ist. Und wo die Heiligung niemals anfängt und die Heiligkeit niemals wächst, haben wir allen Anlass zu vermuten, dass auch die Rechtfertigung niemals wirklich stattgefunden hat. Das ist ein ernstes Wort. Wenn du das ewige Leben hast, dann hast du auch ein neues Leben. Wie gebrochen auch immer. Und darum bieten uns diese Verse zum Schluss eine gute Möglichkeit, unser eigenes Verhältnis zur Sünde wieder neu zu überprüfen. Und die Frage lautet schlicht, kann ich diesen Satz von Römer 6, Vers 2 aus Überzeugung nachsprechen, wo Paulus sagt, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Kannst du das aus Überzeugung in der ersten Person Singular nachsprechen? Wie sollte ich der Sünde gestorben bin, noch in der Sünde leben? Ist es dir eine schreckliche Vorstellung, von der Sünde beherrscht zu werden? Ist es dir ein Anliegen? Ist es dir eine Sehnsucht, dass Jesus durch dein Leben geehrt wird? Und fällt dir möglicherweise diese oder jene Sünde ein, die dich einfach beschämt, wenn du jetzt dran denkst und dich überprüfst? Dann darfst du das trotzdem für dich in Anspruch nehmen. Ich bin der Sünde gestorben. Jesus hat mich radikal von der Sünde getrennt. Er hat mich von der Schuld der Sünde getrennt, von der Strafe der Sünde getrennt. Aber Jesus hat mich auch von der Tyrannei und von der Selbstverständlichkeit des Sündigens getrennt. Bei allem, was noch da ist und immer wieder kommt und mir zu schaffen macht und mich erschaudern lässt über mich selbst. Aber er hat mich von der Tyrannei und der Selbstverständlichkeit des Sündigens befreit. Wie sollte ich, der ich der Sünde gestorben bin, noch in ihr leben? Und gerade weil Jesus mir das neue Leben geschenkt hat, erscheinen mir die Reste des Alten umso verdächtiger und umso verabscheuungswürdiger. Aber andersherum, sollten Sie das für übertrieben halten, was Paulus hier über Sünde sagt? Sollte es ihnen wichtiger sein, ihre Ruhe und ihr Leben zu genießen, als sich Gedanken darüber zu machen, wie es um ihre Sünde steht? Sollten sie das nur für ein naives Kindergebet halten? Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Wenn das für sie nur ein naives Kindergebet ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Triumph der Gnade sie noch nicht erfasst hat. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie zurzeit noch in Adams Camp leben. Und das heißt in Adams Ketten. Sünde, Verdammnis, Hölle. Und dann möchte ich Sie bitten, dass Sie sich nicht damit abfinden, sondern dass Sie endlich Ihr Leben zu Jesus bringen. Dass Sie endlich ins Camp Christi fliehen. Dass Sie endlich zugeben, dass Sie ihn brauchen. Und dann kann es sehr schnell gehen, dass der Triumph der Gnade Sie erfasst. Das kann dann sehr schnell gehen. Und dann werden Sie plötzlich nachvollziehen können, warum ein Paulus, warum ein König Manasse, warum dieser junge Mann da aus dem Jahr 2015, warum so viele von uns, die hier sitzen, vor dem lebendigen Gott einmal erschrocken sind und jetzt glücklich bekennen, meine Sünde ist vergeben. Ich bin der Sünde gestorben. Ich weiß, dass ich an manchen Stellen dem Herrn noch ganz schön viel Schande mache und dass ich ein sehr viel schlechteres Vorbild an manchen Stellen bin, als ich gerne wäre. Aber ich weiß, meine Sünde ist vergeben. Das kann sehr schnell geschehen, wenn Sie zu Jesus fliehen. Und wer das Jesus glaubt, der soll und darf dann auch dankbar und demütig zum Abendmahl kommen, dass wir heute miteinander feiern in der Gemeinde. Dass wir heute miteinander wieder feiern, das erste Abendmahl im neuen Jahr. Der soll dann auch kommen, denn dieses Mal hat der Herr Jesus uns geschenkt. Er hat es uns, seiner Gemeinde, geschenkt, als ein Zeichen seiner Treue. Seiner Treue. Und wir dürfen dieses Mal feiern, nicht weil wir so gut und so vollkommen sind. Wir dürfen dieses Mal feiern, nicht weil wir so eine weiße Weste vorzuweisen hätten, sondern wir dürfen es feiern, weil seine Gnade triumphiert. Auch das Abendmahl ist ein Fest für den Triumph der Gnade. Das ist ein spürbares und schmeckbares Zeichen, mit dem er uns wieder und wieder daran erinnert, ihr seid der Sünde gestorben, weil ich für euch gestorben bin. Du bist der Sünde gestorben, weil ich für dich gestorben bin. Ich hab's rausgerissen für dich. Ich hab dich rausgeholt aus dem grausamen Machtbereich der Sünde. Und jetzt darfst du leben als Befreiter. Jetzt dürft ihr leben als Begnadigte. Jetzt dürft ihr leben als meine Leute, sagt Jesus, und deshalb dürft ihr zu meinem Mahl kommen, Christi Blut für dich vergossen. Und wenn du ihm das glaubst, wenn du ihm das wirklich glaubst, dann gibt es keinen Grund mehr, der dich abhalten könnte, dankbar das Mahl des Herrn zu empfangen. Und wenn du in deinem Herzen irgendetwas spürst, das dich davon zurückhalten will, zum Mahl zu gehen, obwohl dein Leben Christus gehört, dann besprich das mit Jesus und kläre es mit ihm. Und dann komm, komm, denn es ist alles bereit, sagt Jesus. Und wir beten, ein reines Herz, Herr, schaff in mir. Schließ zu der Sünde Tor und Tür, vertreibe sie und lass nicht zu, dass sie in meinem Herzen ruhe. So will ich deines Namens Ruhm ausbreiten als dein Eigentum und dieses achten für Gewinn, dass ich nur dir ergeben bin. Ihm sei alle Ehre in Ewigkeit. Amen.